Ja, ich bin froh, hier sein zu können in Kiel. Und ich habe ein paar Gedanken vorbereitet, die ich doch so vortragen möchte, wie ich sie aufgeschrieben habe. Ich versuche, sie so vorzutragen, dass man sie trotzdem verstehen kann. Also, dass es trotzdem einigermaßen Freude macht, zuzuhören. Unterstütze es mit ein paar Bildern. Die Gliederung sehen Sie hier. Vielleicht eine etwas banale Vorbemerkung, sie gilt ja für jeder von Ihnen, wenn Sie hier auf dem Vortrag halten. Nichts ist vollständig. Wir leben mit der Unvollständigkeit. Das heißt, verzeihen Sie, dass genau das, was Sie eigentlich erwartet haben, jetzt nicht vorkommt. Aber freuen Sie sich vielleicht über das, was vorkommt, und vielleicht bringt es dann doch Inspiration zum Gespräch. Der Gemeinschaftsbegriff bei Tönnies erfuhr bekanntlich hier, wissen Sie das alle, viele Missverständnisse. Am wenigsten wurde man ihm gerecht, wenn man ihn nur konkret fasst und die bei Tönnies genannten Gemeinschaftsformen wie Familie oder Nachbarschaft mit dem Begriff seiner soziologischen Theorie verwechselte. Für Tönnies war Gemeinschaft, das haben diese Tage mir auch wunderbarerweise gezeigt, ein anthropologisch-psychologisch fundierter Prozessbegriff, der zur Analyse von Modernisierung beitragen sollte. Während traditionelle Gemeinschaften ihre Sozialformen aus einem Wesenwillen gestalten, zeichnet die moderne Gesellschaft einen Kürwillen aus, nicht nur eine Rechenhaftigkeit des Ökonomischen, darüber haben wir gesprochen, oder eine Berechenbarkeit des staatlich-bürokratischen, das kommt schon seltener in Analysen vor, sondern generell die Vorstellung, dass Gesellschaft in der Geschichte gemacht werden könne und nicht nur erlebt, wesenhaft erfahren. Das ist übrigens ein wichtiger Bezugspunkt, der dann überhaupt Utopien möglich machte, diese Vorstellung einer Machbarkeit des Sozialen. Max Weber und vor allem Talcott Parsons, auf den ich ausführlich noch eingehen werde, haben die tönnischen Kategorien kritisch weiterentwickelt. Bei Parsons wird die gesellschaftliche Gemeinschaft zu einem von vier großen Subsystemen der modernen Gesellschaft, neben Wirtschaft, Politik und Legitimation. Das erscheint aus meiner Sicht nach wie vor genial und grundlegend, auch wenn wir die gesellschaftliche Systematisierung da und dort etwas anders begründen und beschreiben. Im 21. Jahrhundert werden nun mit dem Forschungsfeld soziale Nachhaltigkeit neue Herausforderungen an die Soziologie getragen, für die Tönnies Konzept von Gemeinschaft in mehrfacher Hinsicht nützlich erscheint. Zum einen zeigt eine Analyse des modernen Wohlfahrtsstaates, der Tönnies ein großes Anliegen war, dass er vor allem als Antwort auf den Wandel des gesellschaftlichen Gemeinschaftssystems gelesen werden kann. Zum Zweiten erweist sich gerade die im Gemeinschaftssystem produzierten Wohlfahrtsleistungen als eher stoffstromschonend und verdienen da auch unter Ökologieaspekten ausdrücklich Förderung. Drittens und schließlich erscheint ein modernes Gemeinschaftskonzept auch für die Zukunftsgestaltung in Politik und Gesellschaft nützlich, wie die Diskussion um Kommunitarismus oder das gute Leben zeigt. Im Folgenden möchte ich zur Diskussion dieser Fragestellungen einige Überlegungen präsentieren, die unter dem Titel Gesellschaftliche Gemeinschaft bei Talcott Parsons und Hegel im soeben von Walter Rehse Schäfer, der vorgestern Abend unter uns weilte, herausgegebenen Handbuch Kommunitarismus detaillierter ausgeführt habe. Ich werde am Ende einige Aktualisierungen auf soziale Nachhaltigkeit vornehmen und begründen, warum sie für Tönnies womöglich sehr folgerichtig wären, könnten wir ihn fragen. Zum ersten Teil Soziologie der Gemeinschaft nach Tönnies und Parsons. In Gemeinschaft in Gesellschaft, Soziologie nach Hegel und Parsons, das ist das Buch, was du gerade angesprochen hast, ist schon vor einigen Jahren erschienen, habe ich versucht, die seit Ferdinand Tönnies schwerende Diskussion über eine Soziologie der Gemeinschaft und die Kontroverse zwischen Liberalismus und Kommunitarismus durch einen Theorievorschlag zu beleben, der sich auf Talcott Parsons und Georg Wilhelm Friedrich Hegel bezieht. Die Pointe ist dabei das In, damit das Programm Gemeinschaft nicht als Gegenprogramm zur Gesellschaft zu fassen, sondern die gesellschaftliche Gemeinschaft in den Blick zu nehmen, das Subsystem der Gesellschaft und die Handlungselemente mit gemeinschaftlichem Charakter. Die hohe Relevanz dieser Perspektive zeigt das Thema Identität, das als Problemanzeiger für gesellschaftliche Defizite dient. Zugleich wird der Zusammenhang von Identität und Gemeinschaft von all denen bestritten, denen eine Theorie der Gesellschaft aus poststrukturalistischen Erwägungen nicht mehr möglich erscheint. Gemeinschaft ist dann nur die Chiffre für eine unerfüllbare, letztlich vormoderne Sehnsucht. Das für Ferdinand Tönnies Gemeinschaft eine soziologische Kategorie in Gesellschaft war, hieß in gewisser Weise Eulen nach Kiel tragen. Einer der bis heute fehlgedeuteten Gegensetzungen lieferte Helmut Plessner mit seiner 1924 erschienenen Schrift Grenzen der Gemeinschaft, einer Kritik des sozialen Radikalismus, der ja Tönnies zugestimmt hat. Aber sein antigemeinschaftlicher Affekt war auch für die bundesdeutsche Nachkriegssoziologie, also nach 1945, und ihren Anti-Tönnies-Bias prägend vor, gerade wurde René König erwähnt. Das ist wirklich von großer Bedeutung. Le Penis hat dazu geschrieben, also es ist sozusagen eine Mentalität, eine antigemeinschaftliche Mentalität prägte die deutsche Nachkriegssozialwissenschaft. Zwei Gesichtspunkte sind hier wichtig, die Konstruktionslogik von Gemeinschaft, Gesellschaft selbst und das Verhältnis von Staatstheorie und Sozialpolitik. Auch hier als bei mir wird eher einer Sozialmetaphysik gefolgt, im Sinne einer, wenn man so will, Geistigkeit des Sozialen beziehungsweise einer hegelschen Durchgeistigung des Sozialen, was Tönnies ähnlich sah. Ich zitiere, das Bedeutende dieses Systems war, dass es auch und sogar vorzugsweise die modernen sozialen Gebilde, Gesellschaft und Staat, als geistig natürliche zu begreifen, das ist, als notwendig zu erweisen, unternahm. Zitat Ende. Dass Tönnies Hegel dann die Verherrlichung des Staates vorwarf, also eine Übertreibung, muss man nicht übernehmen. Cornelius Pickel, dem ich in dieser Hinsicht wirklich sehr viel verdanke, schon für meine Doktorarbeit vor mehr als zwei Jahrzehnten, hat korrekt Tönnies ambivalente Stellung zu Hegel und zur Dialektik markiert und eben vor allem, was damals ein großes Gewinn für mich war, war dieses Und, dieses Dialekt, Gemeinschaft und Gesellschaft eben als ein dialektisches Und zu verstehen. Zunächst und wesentlich, Staat und Gemeinschaft werden bei Tönnies ausdrücklich entgegengestellt. Der Staat ist so in § 29 des dritten Buchs von Gemeinschaft und Gesellschaft, die Gesellschaft selber oder die soziale Vernunft, welche mit dem Begriffe des einzelnen vernünftigen gesellschaftlichen Subjektes gegeben ist, die Gesellschaft in ihrer Einheit nicht als besondere Person außer und neben die übrigen Personen gesetzt, sondern als die absolute Person, in Bezug auf welche übrigen Personen allein ihre Existenz haben. In diesem von Tönnies, Zitat Ende, in diesem von Tönnies als soziologische Gründe des Naturrechts reklamierten Überlegungen klingen vordergründig hegelsche Gedanken an. Doch Tönnies versteht den Staat vor allem politisch-ökonomisch. In Wahrheit ist es der Kürwille aller Verkäufer wirklicher Waren, der in Produkten verkörperten Arbeitskräfte. Der Staat ist kapitalistische Institution und bleibt es, wenn er sich für identisch mit der Gesellschaft erklärt. Er hört daher auf, wenn die Arbeiterklasse sich zum Subjekte seines Willens macht, um die kapitalistische Produktion zu zerstören. Und in seinem erst 1907 erschienenen Buch Die Entwicklung der sozialen Frage bis zum Weltkriege resümierte Tönnies entsprechend und melancholisch die Situation des Deutschen Reiches. Zitat, man sah nicht oder wollte nicht sehen, dass der Staat kaum weniger als die Gesellschaft von der wachsenden Macht des syndizierten und in der hohen Finanz zentralisierten Großkapitals umklammert wird. Unmessbare Schwierigkeiten, und das ist hier sozusagen seine melancholische Seite, unmessbare Schwierigkeiten und Gefahren sind mit den Übergängen zum Staats- und Gemeinde, manche auch mit dem zum genossenschaftlichen Sozialismus verbunden. Letztlich beruht dieses Misstrauen gegenüber dem Staat, das ist jetzt eben meine Argumentation, wohl auch auf elementaren kategorialen Problemen der tönnischen Begriffspaarung, vor allem auf der Unterkomplexität dualer Begrifflichkeiten, die schon Parsons kritisiert, ich komme darauf noch. Erwähnenswert erscheint deshalb die von Hermann Schmalbach, ich bringe jetzt mal ein kleines Bild, entwickelte soziologische Kategorie des Bundes als dritte Grundform, soziale Grundform neben Gemeinschaft und Gesellschaft. Tönnies unterscheidet nochmals zwischen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Bündnissen und Verbindungen, wobei gleich dem historischen Fortgang von Gemeinschaft zu Gesellschaft ein solcher von Bündnissen zu Verbindungen auftrete. Ich zitiere Tönnies, die Parallele von Leben und Recht wird demnach zuerst einen Fortgang zeigen von gemeinschaftlichen Verbindungen zu gemeinschaftlichen Bündnisverhältnissen, an deren Stelle treten als dann gesellschaftliche Bündnisverhältnisse und hieraus entstehen endlich gesellschaftliche Verbindungen. Zitat Ende schreibt Tönnies im synthetischen dritten Buch von Gemeinschaft und Gesellschaft, den bereits angeführten soziologischen Gründen des Naturrechts. Mit dieser doppelten Dichotomie erzeugt Tönnies ähnlich eigentlich später wie Parsons im Agel-Schema eine A4-Felder-Matrix, ohne sie selbst zu zeichnen oder so zu benennen. Ich habe sie hier an die Wand geworfen. Den Schmalenbachschen Bund fordert er in Feld 1, 2 gemeinschaftliche Bündnisse, die am vollkommensten als Freundschaften aufgefasst werden sollten. Ob es sich bei Tönnies Begriffen dabei um Idealtypen im weberschen Sinn oder wie er bevorzugt um Normalbegriffe, Normaltypen oder ideelle Typen handelte, kann hier offen bleiben. Entscheidend ist für unsere Argumentation, dass Tönnies, das ist wirklich wichtig, Organisationsbegriffe einsetzt, die für ein systemisches Verständnis von Gesellschaft nur Annäherungen bereithalten. Und es ist Talcott Parsons Verdienst, den Begriff der Gemeinschaft für die moderne Soziologie systematisch erschlossen zu haben. Weitaus prononcierter als in der eher kultur- und verlaufsdiagnostischen Perspektive von Ferdinand Tönnies wird die gesellschaftliche Gemeinschaft, Society, Community in seiner entfalteten Theorie der funktionalen Differenzierung zu einem gleich ursprünglichen Element der Gesellschaftsanalyse neben dem Wirtschafts-, Politik- und Legitimationssystem. Sie finden es hier in der Abbildung 2. Dass die bei Parsons als Integration bestimmte Funktion des Gemeinschaftssystems, mit dem, wie er es nennt, aus das Medium Einfluss, Influence, für die moderne Gesellschaft konstitutiv ist, hat er in seinem letzten Buchmanuskript, das ist leider erst 2007 veröffentlicht worden, The American Society Community, entlang mehrerer inhaltlicher Felder rekonstruiert. Ich hatte das Glück gehabt, ich habe es in den Harvard-Archiven gefunden, während als ich meine Doktorarbeit damals recherchierte. Es lag eben jahrzehntelang dort unveröffentlicht. Aus gemeinschaftssoziologischer Perspektive erscheint für Parsons eine Analyse der Funktion des modernen Nationalstaats hinsichtlich der Rolle, das ist wichtig, der Sozialpolitik einerseits und der Gestaltung der Demokratie andererseits bedeutungsvoll. Bereits intuitiv liegt es nahe, die Sozialpolitik als eine moderne Vergemeinschaftungsform zu begreifen, als eine Erweiterung traditionell im Familiensystem verankerter Solidaritätsfunktionen auf das nationalstaatlich integrierte System Gesellschaft. Demgegenüber wird die Rolle der Demokratie seltener mit der gemeinschaftlichen Systemebene moderner Gesellschaften verbunden. Üblicherweise gilt Demokratie als Gegenstand des politischen Teilsystems. Eines hat die Sozialkapitalforschung den kulturellen Einbettungsbedarf der Demokratie in gemeinschaftliche Interaktionsnormen und Wertekontexte betont. Ähnlich auch in der Politikwissenschaft schon etwas länger realisierende politische Kulturforschung, Political Culture. Während Parsons Gemeinschaftskonzept in letzterer explizit aufgegriffen wird, bei Almond Werber und anderen, schien es vielen, gerade auch soziologischen Autoren, bislang zu unklar, um es ertragreich für die empirische Staats- und Demokratieforschung verwenden zu können. Dazu dürften aber nicht nur die fehlende Kenntnis des entfalteten, aber erst 2007 veröffentlichten Beitrags Parsons zur Gemeinschaftstheorie beigetragen haben, sondern auch systematische theoriekonstruktive Probleme. Parsons Systemprogramm ist womöglich zu abstrakt. Unterhalb der vier großen Handlungssysteme der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, gesellschaftliche Gemeinschaft, Treuhandsystem, wie es hier in der Abbildung gezeigt, die man sich noch vorstellen kann und deren Unterscheidung in Variation von vielen Soziologen aufgegriffen wurde, finden sich überwiegend Funktions- oder Prozessbeschreibungen, aber kaum institutionenbezogene Systemelemente. Beispielsweise, hier aus dem Schaubild zitiere ich, Allokation von Loyalitäten auf vielfältig ausgewogene Fertigkeiten und Möglichkeiten als A-Level der gesellschaftlichen Gemeinschaft in der Struktur des Sozialsystems. Hier, das ist natürlich. Dann hat auch der elaborierteste Versuch einer neopersonianischen Weiterentwicklung bei Richard Münch, dem ich sehr viel verdanke, wenig geändert. Als die vier Untersysteme des Gemeinschaftssystems figurieren bei ihm entweder vier Inklusionstypen, ökonomisch, politisch, sozial, kulturell, die aber institutionell blass bleiben, oder später zivilgesellschaftliche Organisation, Pluralismus und kompetitiver Voluntarismus, was sich empirisch auch nicht leicht übersetzen lässt. In einem neueren Versuch, den ich vorher angesprochen habe, das Parsonsche Gemeinschaftskonzept durch einen Rekurs auf Hegels Systemprogramm zu dynamisieren, habe ich deshalb argumentiert, dass die gemeinschaftliche Handlungs- und Systemebene stets durch kommunikatives Handeln konstituiert wird. Bei Parsons ist vom integrativen Handeln die Rede, was empirisch meiner Meinung nach vage bleibt. Und ich werde es gleich nochmal dementieren, warum das auch nicht glücklich ist. Und sich im Gesellschaftssystem in die weiteren Subsysteme, also innerhalb des Gesellschaftssystems, Hilfe, Bildung, Öffentlichkeit und Kunst ausdifferenziert. Soziale Systeme müssen in diesen an Parsons Agile-Theorie anschließenden Perspektive vier grundlegende Problemdimensionen berücksichtigen, wenn sie integriert, das heißt über einen Zeitraum, stabil sein sollen. Zum Ersten geht es im Prozess des sozialen Lebens um das Problem der Anpassung an die Objektwelt, A-Level, Adaption bei Parsons, und um ihre Gestaltung durch Technologien und wirtschaftliches Handeln. Es stellt sich zweitens das Problem des Umgangs mit Interessen und Macht, sowie um ihre soziale Gestaltung durch politisches Handeln. Als Drittes muss das Problem der Kommunikation der Mitglieder des sozialen Systems gelöst werden. Hier sind Gestaltungsformen für die zwischenmenschlichen Beziehungen und ihre Hervorbringung durch Sozialisationsprozesse notwendig. Es handelt sich dabei um die soziale Organisation affektiver Bedürfnisse, des Weiteren aber auch um die soziale Organisation von Prozessen gegenseitiger Anerkennung und von Kommunikation im engeren Sinn. Diese Organisation erfolgt durch gemeinschaftliches Handeln. Schließlich muss man viertens das Problem des Sinnbezugs in zweierlei Hinsicht gelöst werden. Soziales Handeln im weitesten Sinn muss selbst gedeutet werden und Kommunikation darüber muss möglich sein, ob nun eher metaphorisch oder in wissenschaftlicher Strenge. Und die Beziehung zu nicht-sozialen Sinnquellen, das absolute Göttliche, muss gestaltet werden. Dies geschieht durch legitimatorisches Handeln. Entsprechend dieser Problemsicht spreche ich deshalb von den vier Dimensionen des sozialen Handelns, der adaptiven, der strategischen, der kommunikativen und der metakommunikativen Dimension. In Bezug auf das System Gesellschaft spreche ich von den vier Dimensionen des wirtschaftlichen, politischen, gemeinschaftlichen und legitimatorischen Handelns. Die Vierstufigkeit von Handlungen konstituiert die Viergliederung sozialer und anderer Handlungssysteme hier der Gesellschaft. Anders als die von Parsons vertretene These, wonach die Integration eines sozialen Systems immer auf Level 3 erfolgt, im Gesellschaftssystem hat das Gemeinschaftssystem die Funktion Integration, scheint die weitreichende These plausibler, wonach die Integration eines sozialen Systems hier der Gesellschaft durch alle vier Systeme und Funktionen erfolgt. Man könnte mit Richard Münch, das ist auch so beschrieben, von multipler oder eben vierfacher Integration sprechen. Die vier Integrationsformen scheinen entsprechend ihrer handlungstheoretischen Fundierung je spezifisch und nicht aufeinander reduzierbar. Ähnlich argumentiert übrigens auch Luhmann. Ein soziales System benötigt immer alle vier Integrationsformen und sucht nach einer Balance, die je nach Differenzierungsgrad und Umweltbeziehungen unterschiedlich gestaltet sein kann. In der Interpenetration des politischen Systems mit den gemeinschaftlichen Subsystemen Hilfe und Öffentlichkeit ist das hier interessierende Problem für eine gesellschaftliche Konzeption von Gemeinschaft. Die erste, also die Interpenetration von Politik und Hilfe, konstituiert die Sozialpolitik. Die zweite, nämlich zwischen Politik und Öffentlichkeit, konstituiert die Demokratie. Es geht also nicht nur um die Autonomisierung funktional differenzierter Subsysteme wie Politik und Gemeinschaft, sondern um die Dialektik von Differenzierung und Integration durch Interpenetration. Ein Gedanke, der Tönnies intuitiv bekannt vorkommen würde. Ich komme zum zweiten Punkt. Ein paar Minuten habe ich noch. Genau, Gemeinschaft und Staat nach Hegel. Ich muss ein paar Sätze zu Hegel sagen, weil sonst versteht man die ganze Überlegung eigentlich nicht. Und wir sehen ja auch in dem Beispiel der von Wickel, dass Hegel, dass Tönnies viel in der Hegel enthalten ist, als das oftmals wahrgenommen worden wurde. Neben seiner geisteswissenschaftlichen Wahrheitstheorie ist Hegels Staatstheorie nach wie vor der zweite Rubikon eines Denkens nach ihm. Ohne Nachvollzug der dialektischen Theorie des Geistes bleiben zentrale Sätze mystisch wie: Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. An der Sitte hat er seine unmittelbare und an dem Selbstbewusstsein des Einzelnen, dem Wissen und der Tätigkeit desselben seine vermittelte Existenz, soweit dieses durch die Gesinnung in ihm als seinem Wesen, Zweck und Produkte seiner Tätigkeit seine substanzielle Freiheit hat. Im Nachvollzug freilich gewinnen in Hegels Theorie des Staates eine geradezu atemberaubende Modernität. Was soll der Staat? In der Einleitung zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts erklärt Hegel dessen Begründung als Reich der Freiheit. Dies, dass ein Dasein überhaupt Dasein des freien Willens ist, ist das Recht. Es ist somit überhaupt die Freiheit als Idee. Ein wahrer Staat ist derjenige, der diese Bestimmung folgt. Wieder Zitat Hegel: Dahingegen besteht die Wahrheit im tieferen Sinn darin, dass die Objektivität mit dem Begriff identisch ist. Dieser tiefere Sinn der Wahrheit ist es, um den es sich handelt. Wenn zum Beispiel von einem wahren Staat oder von einem wahren Kunstwerk die Rede ist. Diese Gegenstände sind wahr, wenn sie das sind, was sie sein sollen. Das heißt, wenn ihre Realität ihrem Begriff entspricht. So aufgefasst ist das Unwahre dasselbe, was sonst auch das Schlechte genannt wird. Zitat Ende. Bevor versucht werden kann, ein Verständnis des Kerns der hegelischen Staatstheorie zu entwickeln, gilt es auch heute, das Argument zu entkräften, bereits dieser Versuch erfolge, so Zitat Honneth, nur um den Preis der Unterbietung unserer nachmetaphysischen Rationalitätsstandards. So lautet eben Honneths Verdikt gegen einen Versuch, die Rechtsphilosophie, Zitat, gemäß ihrer eigenen methodischen Standards zu aktualisieren und dabei zugleich den hegelischen Staatsbegriff zu rehabilitieren. Honneth bemüht sich nachmetaphysisch, soweit als Schüler von Habermas, mit einem bescheideneren Ziel, Zitat, für das weder der substantialistische Staatsbegriff noch die operativen Anweisungen der Logik eine erklärende Rolle spielen, Zitat Ende. Denn weder Staatsbegriff Hegels noch sein ontologischer Begriff des Geistes scheinen mir heute noch in irgendeiner Weise rehabilitierbar zu sein, Zitat Ende. In Bezug auf den Geistbegriff bei Hegel und Kant soll gegen Honneth auf das herausragende Werk, das vor einigen Kurzem erschienen, die 25 Jahre der Philosophie von Eckhard Förster verwiesen, da ich kann es nur loben, der den Bogen zu Kant und zur Agnostik von Honneth und anderen in einem Symposium zu seinem Buch markant schlägt. Ich zitiere: Die Eigendynamik der Frage nach Philosophie als möglicher Wissenschaft führte demnach in nur 25 Jahren von A, die Philosophie kann Wissenschaft nur sein, nur insofern sie auf übersinnliche Erkenntnis verzichtet, zu B, die Philosophie kann Wissenschaft sein, nur insofern sie übersinnliche Erfahrung macht. Zitat Ende. Gegenüber Honneth und anderen Geistskeptikern legte Karl-Heinz Illeting die wohl subtilste Analyse von Hegels Staats- und Rechtstheorie vor. Ich überspringe jetzt etwas, weil ich jetzt hier gemahnt werde und gehe streng hier zu einem Bild und diesen soziologischen Gehalt der hegelischen Gesellschaftstheorie und ihre Parallele zu zeigen. Nämlich bei Ihnen, Steckerle-Weithofer hat es so geschrieben, Pirmin Steckerle-Weithofer, ein spekulatives Bemühen um topografische oder logische Übersicht. Und ich finde, dass sich diese hegelische Soziologik in diese bildhafte Sprache einer logischen Topografie der Gesellschaft übersetzen lässt. Und ich glaube, dass die drei Sphären der Sittlichkeit, Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat in soziologischer Hinsicht als Subsysteme des Gesellschaftssystems Gesellschaft verstanden werden können. Jetzt müsste man noch weiter in die Tiefe eindringen, welche Rolle spielt das System Religion, der objektive Geist, das will ich jetzt aber überspringen, weil man darf diese soziologischen Weiterführung der hegelischen Gesellschaftstheorie nicht überstrapazieren. So ist die Familie als Markierung eines Subsystems der Gesellschaft nur dann nicht überfordert, wenn sie nicht in aristokratisch erbmonarchistischer Tradition zugleich die Souveränität von Staaten begründen soll. Und in der bürgerlichen Gesellschaft findet sich wiederum ein großer Teil der Wohlfahrtsproduktion, Fürsorge etc., der in einer modernen Gesellschaftstheorie eher dem Gemeinschaftssystem, also einer weitaus erweiterten Familie, zugerechnet werden muss. Hält man sich aber gleichwohl vor Augen, dass solche Überlegungen jetzt 200 Jahre alt sind und es eben erst dann später bei Tönnies, bei Gemeinschaft und Gesellschaft und eben bei Weber in Wirtschaft und Gesellschaft auftauchen, dann wird die Leistung Hegel sichtbar. Ich komme jetzt zu meinen letzten Überlegungen, kurz zum Kommunitarismus. Hier muss ich jetzt leider auch ein bisschen springen, aber Sie können das ja, wenn Sie wollen, gerne nachlesen, wie jetzt ein Gedanken, dazu den zentralen Gedanken deuten, weil ich glaube, eine der großen Spannungsverhältnisse, ich überspringe jetzt meine Überlegungen zu Bella und Rawls, aber lande sozusagen beim Ergebnis. Also beim Ergebnis, das zeigt man hier in dem Schaubild ganz gut sehen, die Kommunitaristen fokussieren vor allem auf die dritte soziale Reflexionsstufe, also während Rawls auf die ersten beiden reflektiert. Also auf die Ebene Wirtschaft, Politik, also auf die Ebene des Adaptiven und des strategischen Handelns, ziehen die Kommunitaristen vor allem auf die dritte Ebene, auf die Ebene sozialer Gemeinschaft, die als unreduzierbarer Bereich kommunikativer Intersubjektivität verteidigt wird. Und die sich auf Hegel beziehenden Kommunitaristen, wie jetzt Charles Taylor, McIntyre oder mit Einschränkung Honneth ist zwiespältig, gehen noch eine Reflexionsstufe weiter, insoweit sie sozusagen auf diese ethische Dimension, auf die sittlich integrierte Gemeinschaft abheben. Also ich glaube, dass diese Überlegung zur Gemeinschaft und die Positionierung von Gemeinschaft in einem Bild von Gesellschaft sehr nützlich sind, um auch diese Kommunitarismus-Liberalismus-Diskussion, Kontroverse zu dechiffrieren. Ich komme zum Abschluss, soziale Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Was bedeuten diese Überlegungen für eine Konzeption sozialer Nachhaltigkeit? Inwieweit ist die Fragestellung von Tönnies auch für Sie heute noch aktuell? Bereits vor 30 Jahren, also Tönnies legt in einer an Hegel und Parsons anschließenden Lesart Gemeinschaft als historisch-strukturelles Prinzip in Gesellschaft an Konkrete Institutionalisierung des Gemeinschaftsprinzips interessierten ihn im weiteren Fortgang seiner Theoriebildung als modernisierte Formen und darin in besonderer Weise als öffentliche Wohlfahrt und Sozialpolitik. Ich möchte an dieser Stelle, also bestimmten Fragen jetzt nicht nachgehen, aber ich glaube, der modernisierungstheoretische Impuls gegenüber Gemeinschaft scheint mir von großer Bedeutung. Und ich möchte hier auf eine Sache verweisen, sozusagen auf die eben in der heutigen, in der letzten Zeit mit den sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, 2015 wurden sie beschlossen und zunehmend werden sie in Governance-Prozesse auf allen Ebenen implementiert, die dann zum ersten Mal soziale und ökologische Ziele systematisch miteinander verbunden. Und das ist an dieser Stelle auch kein Raum, um die damit verbundenen Probleme von Transdisziplinarität und komplexer politischer Steuerung zu diskutieren. Aber unübersehbar erscheint jedoch, dass die Verknüpfung von Psychologie und Anthropologie einerseits, Soziologie und Sozialpolitik andererseits, wie sie auch bei Twinnis angelegt wurde, für die Bewältigung der Menschheitsfrage Nachhaltigkeit zugleich unverzichtbar und hilfreich sein wird. Ich kann es jetzt hier nicht vertiefen, ich deute es nur an, wenn Sie dies in Verbindung setzen, einerseits mit der Theorie der Wohlfahrtsregime und hier sozusagen positionieren in die Frage, wie sich sozusagen unterschiedliche, sozusagen nicht über Politik stehen, eben gerade nicht Wissenschaft über Politik stehend, aber als reflexiv von verschiedenen politischen Strategien einerseits, wie sie andererseits dann auch Zukunftsüberlegungen, ich bringe jetzt hier ein Beispiel, wir machen hier gerade das Zukunftslabor Schleswig-Holstein, wie kann man hier Zukunft der Sozialpolitik in einem politisch vollkommen kontroversen Milieu überhaupt denken? Und einem Beispiel das abschließend nur zu erwähnen, ohne zu diskutieren, das Thema Grundeinkommen. Und mein letztes Bild ist sozusagen ein Bild von ein Zitat von Erich Fromm aus seinem wunderbaren Text Psychologische Aspekte eines garantierten Einkommens. Nimm genau diese Frage, wie sozusagen eine psychologische Fundierung sich in gesellschaftspolitische Transformationen übersetzen lässt, meines Erachtens nach also einen zwanglosen Anschluss an Ferdinand Tönnies ermöglicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.